wirklich aus der Gnade leben. Die spannende Frage dabei ist, dass ihr alle, die ihr hier sitzt, schon viel gehört habt. Ihr wisst so viel. Die spannende Frage ist, lebt ihr daraus? Lebt diese jeweilige Botschaft in eurem Herzen? Lebt sie in eurem Bauch? Deswegen wirklich aus der Gnade leben. I'm sorry that I'm not able to translate my own preaching at the same time into English. So if you don't understand something, just come to me after the service and we can talk about it again. Eine simultane Übersetzung wäre zwar möglich, aber für mich spontan doch nicht leistbar. Deswegen werde ich die Predigt weiter im Deutsch halten. Und ich lade einfach mal ein, am 3. März, und die Predigt ist auf der Homepage der Gemeinde nach wie vor abrufbar, am 3. März habe ich quasi die theologische Grundlegung gemacht. Habe mit 1. Korinther 3 das Ganze theologisch ausgeführt. Und heute geht es mir darum, euch mit hineinzunehmen, weiter in die Praxis. Denn wir sind in Deutschland alle miteinander aufgewachsen in einer sogenannten Leistungsgesellschaft. In einem Umfeld, wo unser Wert an unserer Leistung gemessen wird. Das gilt vermutlich für die ganze westliche Welt, aber das prägt unser Denken, das prägt unser Leben. Und ich glaube, das prägt auch unseren Glauben. Deswegen will ich heute mal darauf einen Blick werfen, in der Leistungsgesellschaft, System. Leistung entspricht Wert meiner Leistung. Dieses komische Ding da, und gleich mit dem Dach drüber, es heißt, es entspricht. Hätte ich nicht Theologie studiert, hätte ich Mathe studiert. Deswegen kriegt noch so zwei, drei weitere Zeichen heute. Mein Wert entspricht meiner Leistung. Beruflich. Karriere machen, Einkommen, Haus bauen. Oh, der hat's zu was gebracht. Sportlich, die Erfolge jetzt gerade wieder. Wenn der Verein gewinnt, dann wird der Trainer gefeiert. Wenn der Verein verliert, dann wird der Trainer gefeuert. Es sei denn, man findet keinen Nachfolger, dann darf der in Bayern doch immer bleiben. Aber das ist dann ein Sonderfall. Im Normalfall, also der Normalfall, mein Wert entspricht meiner Leistung. Und ich kann das Ganze auch anders schreiben. Aus meiner Leistung, das Ding heißt, daraus folgt. Aus meiner Leistung, daraus folgt mein Wert. Also ich muss immer irgendetwas tun, etwas machen, um anerkannt zu werden und wertvoll zu sein. Das fängt schon ganz, ganz früh an. Wenn du jetzt dein Zimmer aufräumst, dann erzählt dir Papa noch eine Geschichte. Also, bei euch nicht, du erzählst sowieso keine Geschichten. Ja, okay, da müssen wir. Ja. Also, aber ein Zusammenhang schon ganz, ganz früh. Wenn du das nicht auf isst, dann kriegst du auch keinen Nachtisch. Also, egal in welche Richtung. Immer irgendeine Leistung und irgendeine Belohnung. Bei mir war es so, in meiner Schulzeit habe ich für eine 1 eine D-Mark bekommen und für eine 2 50 Pfennig. Ich glaube, das gibt's nach wie vor, nur die Tarife haben sich geändert, aber ja. In der Musik, wenn du eine Gruppe musiziert, wer bekommt das Solo? Ja, boah, ja, der Beste natürlich oder die Beste. Immer das Gleiche. Irgendeine Leistung, die ich bringe, führt zu einer entsprechenden Anerkennung. Ganz in der gleichen Richtung übrigens auch bei Teenie-Jungs die Rangeleien, die Machtkämpfe. Oh, ich bin stärker. Irgendeine Leistung, die ich bringe, führt zu einer entsprechenden Anerkennung. Bei Teenie-Mädels eher, nach wem drehen sich mehr um? Ja? Also es ist ganz egal. Es ist ein System, was quasi alle Bereiche unseres Lebens durchzieht. Leistung, irgendetwas, was ich mache, was ich kann, was ich bin, egal, ob ich es bewusst gelernt habe oder ob ich es einfach von Gott direkt geschenkt bekommen habe, ob ich was dafür kann oder nicht. Irgendetwas führt zu entsprechender Anerkennung, Wertschätzung, Bewunderung. Ein Bekannter von mir hat dann gesagt, das war das Gleiche in der Hippie-Bewegung. Er hat gesagt, hey, Moment, in der Hippie-Bewegung? Das waren doch die Aussteiger. Ja, er hat gesagt, aber die haben das nie verlassen. Bei denen war nur eine andere Leistung wichtig. Boah, der lebt im Bauwagen, ganz für sich alleine. Der ist ganz ausgestiegen, so richtig. Boah. Sie haben tatsächlich ganz viel in unserer Gesellschaft in Frage gestellt durch ihren Lebensstil, aber sie haben das Prinzip Leistung mitgenommen. Boah, der mit der Gitarre so die besten Spottverse auf die Spießer singen konnte. Boah, der. Das ist immer das gleiche System. irgendeine Leistung, die ich bringe, führt dazu, dass ich eine entsprechende Anerkennung bekomme. Ich habe das bei mir selber gemerkt, vor vielen, vielen Jahren sollte ich in einer Kirchengemeinde ein Seminar halten und habe gesagt, ich hätte gern für das Seminar ein Flipchart und zwei Pinnwände. Ja, ja, haben wir alles da. Ich bräuchte Moderationskarten und Pinnnadeln und Stifte. Ja, ja, haben wir alles da. Naja, also jetzt bin ich ja mal gespannt, weil was da so in den Gemeindehäusern rumsteht, das kenne ich. Das ist überwiegend nicht verwertbar. Jetzt kam ich in dieses Gemeindehaus und die hatten das war jenseits Mercedes, wenn man es in Auto ausdrückt. Die hatten das Top-Material. Alles Neuland, alles neu. Das Beste, was man sich als Moderator, Trainer wünschen kann. Hey, wie kommt ihr dazu? Dann sagt, ja, die beiden sind hier bei uns in der Gemeinde. Und dann bin ich zusammengezuckt, weil das waren zwei Leute, die als Trainer im wirtschaftlichen Bereich unterwegs waren, mit Tageshonoraren 1500 D-Mark aufwärts. Das wäre selbst heute ordentlich, das war Ende der 90er Jahre natürlich, das waren, und ich habe gedacht, und ich soll jetzt ein Seminar halten und die kommen als Teilnehmer zu meinem Seminar. Oh, jetzt muss ich aber gut sein, jetzt muss ich aber. Ja, dieses System prägt uns immer. Dieses System prägt uns in unseren allen Lebensbereichen. Das Dumme ist, wir nehmen es dann eben auch mit hinein in unseren Glauben. Da können wir erstmal gar nichts für, aber es ist gut, sich das bewusst zu machen. Wir nehmen es auch mit hinein in unsere Gemeinschaften, Gemeinden und unseren Glauben. Wenn wir entsprechend fromm sind, dann hat Gott uns lieb. Und dann versuchen, natürlich ist es falsch, aber wir machen es trotzdem immer wieder. Dann versuchen wir uns quasi fromm, unsere Leistung bei Gott zu verdienen. Also mindestens ein Kapitel Bibel pro Tag, oder? Ein Kapitel ist ja noch nichts Besonderes. Also, ne? Oder entsprechend lang beten am Tag. Oder immer wieder die Aussage, die ich höre, aus diesem Tag konnte ja nichts werden. Wieso nicht? Ja, ich habe keine stille Zeit gemacht. Fromme Leistung nicht gebracht, also kein Segen. Und ich werde noch ein paar Beispiele bringen. Ich vermute, dass der ein oder andere es zumindest schon mal gehört habt, auch wenn ihr es längst überwunden habt. Es gab damals gerade in den Ende der 80er Jahren ein Buch von Larry Lee. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Im Prinzip ein wunderbares Buch, weil er einfach das Vaterunser durchgeht. Und wenn man das Vaterunser Stück für Stück betet, dann braucht man ungefähr eine Stunde, um ein Vaterunser tatsächlich mal Stück für Stück bewusst zu beten, auch dass man die Inhalte mal ausformuliert. Und dann haben Freund und ich gesagt, okay, das machen wir jetzt. Jeden Tag eine Stunde beten. Was nur dazu geführt hat, dass wir jede Woche im Jugendkreis saßen, oh, heute wieder nur eine halbe Stunde gebetet. Oh, heute wieder nur eine Viertelstunde gebetet. Bis uns eine andere Teilnehmerin aus dem Jugendkreis den Kopf gewaschen hat und erklärt hat, das Einzige, was bei euch rüberkommt, ist Druck, aber sonst gar nichts. Ja, recht hatte sie. Spannend ist, wie das bei uns ist. Was machen wir? Es gibt Verschiedenes neben, was weiß ich, Bibel und Gebet, auch wer besonders lieb ist oder wer besonders nett ist oder wer besonders freundlich ist oder wer besonders hilfreich ist. Immer irgendeine jetzt fromme Leistung und wir verdienen uns Ansehen, wenn schon nicht bei Gott, dann doch zumindest in der Gemeinde. Aber so heimlich auch bei Gott. Ich habe das gemerkt, ich habe in Hamm in Westfalen Zivildienst gemacht, habe in der Zeit Lobpreisgottesdienste weiter kennengelernt und dann sind die Leute auch aufgestanden bei Liedern, haben das gemacht, was wir gerade eben gesungen haben, wir erheben deinen Namen, haben dabei nicht nur die Stimme erhoben, sondern auch die Hände. Und ich habe damals gesagt, oh, kann ich auch, habe dann auch so da gestanden und so, na, seht ihr es auch, und na. Also meine Motivation war irgendwie, so ein bisschen durcheinander. Es war nicht so, dass ich einfach nur stehen wollte für Gott. Es sollte ruhig auch gesehen werden. Je nach Gemeinde sind es auch besonders lange Gebete. Ich kenne Gemeinden, wenn da eine Gebetsstunde ist, dann fängt einer der älteren Herren an und er fängt in der Regel an bei Adam. Wenn er ein bisschen abkürzt, dann bei Noah und dann betet er durch und ja, so 2-3 Minuten Gebet muss schon sein und er muss auch bis zur Offenbarung kommen. Oh ja, wow. Oder die Leute, die alle Bibelstellen kennen und so weiter. Also, immer wieder das Gleiche. Und das ist eine spannende Frage auch an euch. Wonach beurteilt ihr andere Christen? Was sind für euch so Kriterien, wo ihr sagt, der ist ein guter Christ?
Oh, der ist immer hilfsbereit. Oh, der ist immer da. Oh, der kann toll beten. Oh, der kennt die Bibel so gut. Oh, der, in Klammern, oder jeweils die. Also das gibt's männlich und weiblich. Und es ist immer dieses System. Irgendeine fromme Leistung führt zu der entsprechenden Anerkennung. Nun ist das Dumme, dass dieses System schon im menschlichen Bereich zwei große Probleme hat. Das eine, wenn meine Leistung null wird aus irgendeinem Grund, ich die Leistung nicht bringen kann, dann ist mein Wert entsprechend auch null. Ein Riesenproblem für viele auch beim Übergang in den Ruhestand. Wer bin ich noch, wenn meine Arbeit nicht mehr gefragt wird? Noch stärker bei Arbeitslosigkeit. Also ich bin eigentlich in einem Alter, aber wer bin ich noch? Oder bei Krankheit. Eigentlich können die Leute doch, also in meinem Alter, aber ich kann nicht mehr. Wer bin ich da noch? Das zweite große Problem, das betrifft alle, ob Christen oder nicht Christen. Das zweite große Problem, wenn meine Leistung dann kleiner ist als die von irgendeinem anderen Menschen, dann ist mein Wert eben entsprechend auch kleiner als der von dem anderen Menschen. Das heißt, ich muss immer entsprechend mich beweisen. Ich muss gut sein oder zumindest besser als die meisten. Ich muss mich entsprechend anstrengen. Und das Dumme ist, es wird immer bessere geben. Dann ist man mal Weltmeister. Vielleicht auch noch ein zweites Jahr. Weiß nicht, Michael Schumacher hat 8 Titel geschafft, oder? Weiß gar nicht mehr so genau, also so circa. Also vielleicht aber 8-mal Weltmeister, das ist schon ziemlich gut. Dann hat man gesagt, boah, das ist für die Ewigkeit. Inzwischen ist es, glaube ich, eingestellt. Also es wird immer Leute geben, die besser sind. Ganz normal. Das heißt, das wird zur Bedrohung. Ich muss mich noch mehr anstrengen. Und das bedeutet, Leben in diesem System kostet Kraft. Es ist brutal anstrengend. Gott gegenüber kommt dann noch ein drittes Problem dazu. Wenn ich bei Gott so funktioniere, wenn ich genügend bete, dann liebt mich Gott. Wenn ich genügend in der Bibel lese, dann freut sich Gott an mir. Wenn ich den anderen Menschen helfe und immer da bin, dann funktioniere ich im Glauben praktisch in einem System. Ich bringe eine Leistung, also verdiene ich es ja, geliebt zu werden. Ich bin ja ein anständiger Mensch, also ist es doch klar, dass Gott mich liebt. De facto versuche ich mir, die Liebe Gottes zu verdienen. Und das war das Problem mit den Pharisäern. Die Pharisäer schneiden bei uns häufig ganz negativ ab. Dabei sind sie die Gruppe, um die Jesus am intensivsten gerungen hat. Weil es die Frommen ihrer Zeit waren. Weil es die waren, die gesagt haben, wir wollen Gottes Gebote ernst nehmen. Wir wollen das leben. Wir wollen das umsetzen. Und gleichzeitig sind sie mit genau dem an Gottes Liebe vorbeigelaufen. Deswegen das dritte Problem, Leben in diesem System ist Sünde. Wenn ich versuche, mir die Liebe Gottes zu verdienen, dann verleugne ich die Liebe, die schon längst da ist. Ich tue so, als könnte ich mir die Liebe Gottes verdienen. Das ist lächerlich, schlicht lächerlich. Wenn ich mir die Liebe Gottes verdienen will, dann muss ich vollkommen sein. In meinem Denken, in meiner Motivation, in meinem Handeln, wie Jesus selbst. Vollkommen, 100%. Erinnerung, 3. März. Also wer jetzt gerade nicht schaltet, alles erklärt, 1. Korinther 3, 11 bis 15, 3. März, nochmal nachhören. Bei Gott gibt es nur 100%. Mit 99% kommst du nicht in den Himmel, keine Chance. Alles, was nicht absolut heilig und vollkommen ist, verbrennt in der Gegenwart Gottes. Klammer zu. Wenn ich mir die Liebe Gottes verdienen will, muss ich 100% bringen. Und ihr merkt, das geht nicht. Ich kann mir die Liebe Gottes schlicht nicht verdienen. Sünde meint nicht zuerst ein falsches Verhalten, das auch, stehlen, betrügen, töten, sonst was, sondern grundsätzlich unser Verhältnis zu Gott. Paulus konnte sagen, Philipper 3, gemessen an dem, was das Gesetz fordert, brauchte ich mir nichts vorzuwerfen. Und ich glaube es ihm. Die Pharisäer haben extrem konsequent gelebt und darin war er aufgewachsen. Mit großer Anstrengung alles halten. Und trotzdem komplett an Gott vorbei. Solange ich meine, ich müsste oder ich könnte mir seine Liebe verdienen, laufe ich mit allem, was ich tue, an Gott vorbei. Und das kann sehr fromm aussehen. Wenn ich lieb und freundlich bin, um mir meinen Wert bei Gott zu verdienen, dann laufe ich an Gott vorbei. Wenn ich bete, weil ich doch vor Gott gut dastehen will, dann laufe ich an Gott vorbei. Wenn ich deshalb in der Bibel lese, hilfsbereit bin, Andachten halte, predige, dann laufe ich an Gott vorbei. Solange ich alle diese frommen Sachen mache, um mir Gottes Anerkennung zu verdienen, solange ich letztlich auf meine Kraft vertraue, trennt mich genau dieses Verhalten von Gott und ich laufe an Gott vorbei. Dann trennt mich mein frommes Verhalten von Gott. Das ist die Definition von Sünde. Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Auch frommes Verhalten kann uns von Gott trennen. Matthäus 7, 21 fortfolgende schildert Jesus genau dieses Problem. Er sagt, da kommen Menschen im Endgericht zu ihm, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und Dämonen ausgetrieben und Wunder getan? Und bitte, das war alles Aufträge von Gott. Also zu weissagen, Wunder zu tun, Dämonen auszutreiben, zu predigen, Kranke zu heilen, das waren alles Aufträge, die Jesus ihnen gegeben hat. Sie sagen also, Herr, wir haben doch genau das gemacht, was du gesagt hast. Und dann sagt Jesus ihnen, ich kenne euch nicht. Exakt. Die haben das ganze fromme Programm abgespult. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Eine kurze Zwischenbemerkung. Ich habe nichts gegen freundlich sein, beten, Bibel lesen und so weiter. Also nicht, dass ich hier rausgehe und gesagt, der Prediger hat gesagt, wir sollen das alles nicht mehr machen. Nein, wir sollten es viel mehr tun. Aber aus einer gesunden Motivation heraus. Nicht, um uns irgendetwas, unseren Wert bei Gott zu verdienen. Nicht, um vor Gott oder den Menschen gut dazustehen. Jetzt gibt es Gott sei Dank von Gott her ein anderes System. Das ist alles System Leistung. Alte Welt, Gott sei Dank gibt es bei Gott ein anderes System, das System F. System F steht für Freiheit. Auch im System F gibt es einen Zusammenhang, mein Wert entspricht meinem Sein. Einfach nur, weil ich bin, bin ich wertvoll. Deswegen kann ich auch hier das als Folge schreiben, aus meinem Sein. Daraus folgt mein Wert. So heißt es zum Beispiel in der Bibel, das Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Ah, jetzt ein bisschen Bibelquiz. Weiß jemand, wo es steht? Das Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Ha. Wer traut sich? Ah, das ist ziemlich weit weg, aber Bibel ist schon mal richtig. Ah, wir nähern uns langsam, aber sehr langsam. Ja, das ist das gleiche Kapitel wie Sprüche, na, immer noch weit weg. Ganz am Anfang.
Mose?
Erste Mose? Verraten, was?
6 oder 8.
Das ist ganz perfekt. Erste Mose, und zwar 6 und 8. Also, alle Achtung. Denn das gehört zur Noah-Geschichte. Und zwar das Spannende finde ich, dieser Vers taucht zweimal auf. Er taucht vor der Noah-Geschichte oder zu Beginn der Noah-Geschichte auf. Das Trachten des Sinnes des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Daraufhin kommt überhaupt die ganze Sinnflut. Und am Ende hat sich der Mensch gar nicht geändert. Denn nach der Sinnflut heißt es über Noah und seine Söhne, das Trachten des menschlichen Herzens ist quasi in Klammern immer noch böse von Jugend auf. Also an der Stelle hat die Sinnflut den Menschen leider nicht geheilt. Und jetzt kommt das Spannende. Dieser Mensch bekommt die Verheißung. Es schließt sich dann der Noah-Bund an mit der Verheißung. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und ich finde es super spannend, dass da nicht steht, weil Noah so ein Held des Glaubens war, deswegen. Nein. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf und jetzt kriegst du eine Verheißung. Das ist Gnade. Wir haben dann tatsächlich viele, viele Bibelstellen. Zwei will ich mit euch anschauen. Eine wunderschöne aus Zephania 3. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Und ich finde das spannend, die Frage, ob wir das mal persönlich nehmen können. Weil solange man das immer nur schön distanziert anguckt, ist das ja nett. Aber ich frag dich nicht, ich nehme jetzt nur deinen Namen. Spannend wird's, wenn der Richie dann mal sagt, Gott jauchzt über mich mit Jubel. Kannst du auch als Übungsaufgabe mitnehmen, weil ich frage nicht nach dem Ergebnis, aber mal als Übungsaufgabe mitnehmen, heute Abend vorm Spiegel. Du darfst gerne die Badezimmertür zumachen, dass es keiner mitkriegt, sonst wird es zu peinlich. Aber heute Abend mal vorm Spiegel, mal dir selbst in die Augen schauen und dann laut aussprechen. Gott jauchzt über mich mit Jubel. Glaube ich das? Die Bibel sagt es. Aber nehmen wir es tatsächlich ernst? Und das wird spannend, weil ich glaube, wir müssen diese Botschaft für uns ernst nehmen, damit wir das begreifen. Gott jauchzt über mich mit Jubel. Oder Römer 5. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nie anders. Nie, weil wir uns bekehrt haben, weil wir Bibel gelesen haben, weil wir auf die Straße gegangen sind für ihn. Und nie, sondern als wir noch Sünder waren. Gottes Liebe gilt uns einfach so, unabhängig von allem, was wir tun und denken. Auch vor allem, was wir tun und denken. Mehr noch, unabhängig auch von allem, was wir glauben oder nicht glauben. 2 Verse später. Wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Feinde, Menschen, die gegen Gott kämpfen, Menschen, die das nicht machen und teilweise bewusst nicht machen, was Gott will. Die Bibel sagt, Gott liebt sie. Gott liebt sie. Es gibt keine Voraussetzung für Gottes Liebe, das ist die gute Nachricht, gerade für uns westlich geprägte Menschen. Du kannst dir deinen Wert nicht selber schaffen und brauchst es auch nicht. Du bist geliebt, weil Gott dich geschaffen hat. Du bist geliebt, weil er dich liebt. Ich habe das versucht, in einem Satz zusammenzufassen. Allein die Liebe Gottes, allein das Handeln Gottes am Kreuz kann unsere Grundlage und unser Fundament sein. Wir können uns unseren Wert nicht selber schaffen und wir brauchen es auch nicht. Nochmal die Erinnerung, wer es nicht mehr weiß, 3. März nachhören, das Fundament erklärt. Jetzt ist das Ganze im Kopf hoffentlich klar. Also ich meine, sola gratia, allein die Gnade und bla bla bla, 1000 Mal gehört, Gott liebt dich einfach so. Die spannende Frage, habe ich ja wie gesagt, ist die Frage, was sitzt im Herz und was sitzt im Bauch? Deswegen ein paar Fragen, um uns da auf die Spur zu kommen. Wen liebt Gott mehr? Die, die sich in der Gemeinde engagiert und in der Flüchtlingshilfe aktiv ist und für viele Menschen da ist? Oder den, der von zu Hause immer nur Computerspiele zockt und den Bierkasten leer macht? Wen liebt Gott mehr?
Beide gleich.
100 Punkte. Beide gleich. Wir erhöhen den Schwierigkeitsgrad. Wen liebt Gott mehr? Die, die zu Hause ihre kranken Eltern pflegt, oder den, der Frau und Kinder schlägt?
Beide.
Wir merken plötzlich, unser Bauch ist da noch nicht auf Spur. Also Kopf, ja, Gott liebt auch den. Aber wir merken, dass unser Bauch häufig da gar nicht dabei ist.
Weil unser Bauch sagt, warum liebt er den, wo er eigentlich ärgern und gewalttätig ist?
Exakt, ich frage mich auch ständig, warum man den Richie liebt. Aua, nein, nein! Scheibenkleister! Aber an der Stelle, das ist genau das. Wenn wir das nicht durchbuchstabieren, werden wir nie Gottes Liebe verstehen. Und wer immer merkt, von meinem Bauch her habe ich spontan noch eine andere Antwort, für den gilt, er hat die Liebe Gottes noch nicht wirklich verstanden. Denn die Liebe Gottes ist nicht abhängig von dem, was wir tun oder nicht tun. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, als wir Sünder, als wir Feinde waren. Nie anders. 3. Frage. Liebt Gott dich mehr, wenn du in der Bibel liest, wenn du betest, wenn du ihm gehorsam bist, wenn du dich für andere Menschen einsetzt? Du schüttelst schon den Kopf. Nein, natürlich nicht. Die Liebe, die Jesus auf die Erde und ans Kreuz getrieben hat, die Liebe ist nicht steigerbar. Die Liebe Gottes, wo er gesagt hat, ich sehne mich nach diesen Menschen und ich komme auf diese Welt, um diese Menschen in all ihrer Zerbrochenheit, um diese Menschen für mich zu gewinnen, diese Liebe Gottes ist nicht steigerbar und, das ist die gute Botschaft darin, auch nicht verlierbar. Spannend finde ich, ob eben diese Liebe mein Leben und mein Denken wirklich tief prägt. Wenn du an irgendeiner Stelle von den Fragen gemerkt hast, du zögerst mit der Antwort, dann ist das Thema ein Wachstumsbereich für dich. Und das ist der entscheidende Wachstumsbereich. Solange wir da nicht wirklich hineinwachsen, werden wir ganz viel, was Gott tut in dieser Welt, nicht verstehen und werden selber auch etwas Falsches ausstrahlen. Weil dann strahlen wir de facto doch noch ein Leistungschristsein aus. Eigentlich sollte man schon ein anständiger Mensch sein. Das ist völlig egal. Wir können die Liebe Gottes nicht ändern. Muss ich einen kleinen Exkurs machen, sonst wird es zu einseitig an der Stelle. Wir können Gott Freude machen und wir können Gott auch betrüben. Also es ist Gott nicht egal, was wir machen. Ja, wir können mit dem, was wir machen und da, wo wir Gutes machen, wo wir Dinge machen, die in seinem Sinn sind, können wir ihn auch erfreuen. Da, wo wir Negatives in diese Welt hineintragen, können wir ihn auch traurig machen. Aber seine Liebe können wir nicht ändern. Diese Liebe, mit der er sagt, boah, ich will den Richie, ich will den Kerl haben, ich bin fasziniert von dem, ich jauchze über ihn mit Jubel, diese Liebe können wir nicht ändern. Richie, du bist jetzt einfach der, dessen Name ich kenne und der auch noch in der ersten Reihe sitzt, deswegen, du bist jetzt einfach der Name heute. Jetzt kann es passieren, dass der Richie einen Gedanken hat, wo er sich selbst abwertet, einen negativen Gedanken über sich. Ein Gedanken, der Gott gar nicht entspricht. Dann macht es Gott traurig, weil er sieht, was er eigentlich in Richie hineingelegt hat. Aber auch wenn wir über uns selbst negativ denken oder über andere, ja, wir können Gott traurig machen. Und umgekehrt können wir Gott natürlich auch erfreuen, wenn der Richie das ergreift, dass Gott sich mit Jubel über ihn freut. Und dann denkt, dann freut sich Gott mit. Yes, er hat's begriffen. Und am nächsten Tag denkt er wieder, ach meine Güte, jetzt okay, nochmal zurück. Aber egal, das sind die Wachstumsprozesse. Wir können Gott freuen und wir können Gott traurig machen. Aber wir können Gottes Liebe nicht ändern. Das heißt, du bist geliebt, auch wenn du kein guter Mensch bist. Du bist geliebt, auch wenn du den Ansprüchen deiner Familie oder deiner Gemeinde nicht genügst. Du bist geliebt, auch wenn du nicht in den Gottesdienst gehst. Du bist geliebt, auch wenn du nicht betest, auch wenn du nicht in der Bibel liest. Das ist spannend. Haben wir das tief drin begriffen? Denn darum geht's. Jetzt gibt's dann immer wieder Leute, wenn ich dieses Thema predige, die sagen, ja, aber die Bibel ruft uns doch zur Leistung und zur Nachfolge und zur Hingabe und so weiter. Ja, natürlich und mit vollem Ernst und zu Recht. Es geht nur um den richtigen Ort der Nachfolge. Die Bibel hat überhaupt nichts gegen Leistung. Also wer immer sagt, Bibel ist leistungsfrei, no way. Die Bibel fordert und fordert 100% Hingabe an der richtigen Stelle. Wenn ich begriffen habe, dass allein weil ich bin, ich unendlich wertvoll bin, wenn ich diesen Zusammenhang begriffen habe, dann kann ich fröhlich Leistung bringen. Dann kann ich mich wirklich für diesen Gott einsetzen. Dann und erst dann und nur dann bin ich nämlich auch frei davon, mir mein eigenes Ansehen oder meinen eigenen Wert erarbeiten zu müssen. Dann bin ich frei wirklich zur Nachfolge. Und Paulus ruft im 1. Korinther 9 zu einer Nachfolge auf, wo er sagt, lebt so, dass ihr den Siegeskranz gewinnt. Das gab noch nicht diese Warmduscher-Variante mit 1., 2., 3. Platz und 3 Medaillen und so weiter. Also in der Antike gab es einen Sieger, der Rest war Verlierer. Und Paulus sagt sehr klar, lauft bitte so, dass ihr den einen Siegeskranz gewinnt. Das ist 100% Hingabe. Aber das funktioniert nur gesund, wenn das Fundament stimmt. Wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, auch wenn ich nicht bete, dann kann ich sagen, ich möchte, dass das Gespräch mit Gott meinen Alltag bestimmt. Unabhängig davon, ob ich gerade Lust habe oder nicht. Ich möchte, dass ich im Dialog mit Gott bleibe, egal ob ich ihn gerade verstehe oder nicht. wenn ich begriffen habe, dass ich geliebt bin, auch wenn ich null in der Bibel lese, dann kann ich sagen, und jetzt will ich mal lesen und jetzt lese ich mal am Stück. Und ich lese mein Evangelium am Stück, ich lese mal das Neue Testament am Stück, ich lese die ganze Bibel am Stück. Ja, natürlich. Dann geht es auch nicht darum, ob ich Lust dazu habe oder ob ich nachher in der Bibelstunde brillieren kann. Völlig egal. Einfach, weil ich diesen Gott näher kennenlernen will. Wenn ich begriffen habe, dass ich geliebt bin, auch wenn ich zu niemandem freundlich bin, dann kann ich auch sagen, okay, Herr, ich habe da einen Kollegen, das ist ein ziemliches, sage ich jetzt lieber nicht, also genau, Herr, wie kann ich diesem Menschen freundlich begegnen? Und ja, ich wollte dich als Beispiel nehmen für den Menschen, den ich so schrecklich finde, deswegen. Aber ja, dann muss ich eben mir Zeit nehmen und überlegen. Und das Spannende ist, dieses System setzt Kraft frei. Denn ich muss nichts mehr machen. Wenn ich begriffen habe, dass ich geliebt bin, auch wenn ich nichts Gutes in die Welt hineintrage, dann kann ich sagen, ich will. Als Nachfolger dieses wunderbaren Herrn will ich jetzt etwas Gutes in die Welt hineintragen. Herr, wo hast du für mich Möglichkeiten? Dann darf es mich auch etwas kosten, weil es gar keine Frage mehr ist. Und ihr merkt, was das verändert. Ich hatte in einem Jüngerschaftskurs eine Teilnehmerin, die hat extrem konsequent ihre stille Zeit gemacht. Die war Krankenschwester. Wenn sie morgens um 6 auf die Station musste, dann ist sie um 4:30 aufgestanden, damit sie ihre stille Zeit noch hinkriegt. Jetzt hatte sie das Problem, dass sie in meiner Kleingruppe war und irgendwann habe ich dann gesagt, also, wir haben diesmal eine besondere Übungsaufgabe für dich bis zum nächsten Treffen. Bist du bereit? Sag mal erstmal. Die schien mich schon zu kennen. Okay, er hat gesagt, Übungsaufgabe für dich. Du darfst in den nächsten 4 Wochen keine stille Zeit machen. Na gut. Es war dann über Weihnachten, waren dadurch 5 Wochen, war sehr gut, weil sie kam dann zum Treffen im Januar und berichtete, in der ersten Woche war ihr Grundgefühl, ich darf nicht. Also sie war ja so gewissenhaft, dass sie sich auch dran gehalten hat. In der zweiten Woche war ihr Grundgefühl, ich muss nicht. In der dritten Woche war ihr Grundgefühl, eigentlich will ich gar nicht. Und im Übergang von der 4. zur 5. Woche merkte sie, mir fehlt was. Und ihr merkt den Wechsel. Wenn ihr nachher sagt, Helga hat gesagt, macht bitte keine stille Zeit mehr. Nein. Sondern die Frage ist die Grundlage. Wenn ich die stille Zeit mache, um mir mein Ansehen bei Gott zu verdienen oder in der Gemeinde oder was weiß ich nicht, dann kann es auch mal richtig zu sein, es zu lassen, um die Grundlage zu klären. Wenn ich weiß, dass Gott mich liebt, auch wenn ich keine mache, dann kann ich sie höchst konsequent machen und sagen, ja, für diesen Gott will ich mich einsetzen. Für diesen Gott will ich mein Leben umkrempeln. Ja, dieser Gott soll mein Leben mehr und mehr prägen. Und ihr merkt den Wechsel von muss zu will. Wo immer ihr in eurem Glauben ein Muss in Gedanken habt, als Christ muss ich ja, ist das ein Zeichen für Systemleistung. Deswegen, wo immer euch auffällt, als Christ muss ich ja, das ist altes Denken. Dann lohnt sich's mit Gott zu reden, um in das neue Denken hineinzuwachsen. Zu mir kam eine Frau nach einem Gottesdienst, wir hatten das Angebot gemacht, für sie zu beten. Sie kam zu mir und sagte, ich sollte doch bitte mitbeten. Sie hat beschlossen, dass sie jetzt den Zehnt gibt. Der Zehnte ist, gibt verschiedene Zehnte in der Bibel. Kann man machen, ist eine gute Grundlage, einfach mal vom Weggeben. Und trotzdem hatte ich bei der Frau kein gutes Gefühl. Also habe ich nachgefragt, warum sie das denn möchte. Ja, als Christ muss man das doch. Ja, das war jetzt nicht so überzeugend für mich. Ich habe so weiter nachgefragt, aber ich kriegte keine gute Antwort. Dann habe ich ihr am Ende gesagt, also ich werde heute nicht dafür beten, dass du den Zehnt gibst und da gesegnet wirst. Dann hat sie mich natürlich irritiert angeguckt, weil ich wohl in der Predigt auch den Zehnten erwähnt hatte. Da, ja, aber du hast doch selber gesagt, ja. Aber das Entscheidende ist die Grundlage. Und ich habe sie eingeladen, mit Gott zu klären, warum sie überhaupt etwas geben will. Und wenn das klar ist, dass Gott sie liebt, auch wenn sie nichts gibt, wenn das klar ist, dann kommt sie auch in ihre Freiheit hinein. Dann kann sie auch sagen, 20%, klar, 50%, klar. Hier gehört alles. Ich darf 10% behalten, Halleluja. Also, und der Unterschied ist in der Motivation dahinter. Das ist der Unterschied von Matthäus 7. Die Menschen, die Christen, die da Matthäus 7, 21 fortfolgende, die da zu Jesus kamen, Herr, wir haben doch in deinem Namen, wo Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Die Beziehung ist nicht da. Sie leben nicht aus der Liebe. Sie sind fromm engagiert und fromm aktiv. Aber niemand wird durch fromme Aktivität in den Himmel kommen. Es geht nicht. Sondern nur, weil wir uns lieben lassen. Die große Einladung. Deswegen mein Abschluss mit drei Schritten auf dem Weg der Heilung. Das Erste. Ich glaube, wir müssen Gnade und Liebe immer wieder übersetzen in unsere Worte, in unseren Alltag. Gerade dann, wenn etwas nicht geklappt hat. Wenn ich mit mir nicht zufrieden bin, mir bewusst machen, Gott liebt mich trotzdem. Das kann ich machen, indem ich zum Beispiel auch Bibelverse mit reinnehme, Bildschirmschoner, Zettel aufhänge und so weiter. Das sind alles so Sachen, die können immer wieder mal helfen. Eine Bekannte von mir hatte eine Zeit lang gegenüber von ihrem Bett, wo sie morgens als erstes raufgeguckt hat, ein Schild aufgehängt. Gott hat mich lieb! Jawohl! Sie kam aus dem Siegerland, da schreibt man ja wohl mit Doppel-L, von daher passte das. Jawohl! Gott hat mich lieb! Das Dumme an solchen Zetteln ist, die haben so eine wochenlange Wirkung oder so. Danach gehören sie zum Inventar und wir nehmen sie nicht mehr wahr. Dann muss man sich einfach einen neuen machen oder an einen anderen Ort, dass man die Botschaft nochmal wieder wahrnimmt. Eine schöne Möglichkeit, wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich es jetzt praktisch mit euch machen. So könnt ihr das einfach mal mitnehmen. Das ist eine Partnerübung. Also die muss nicht Ehepartner sein. Kann Sohn, Tochter, Freund, sonst was sein. Die erste Person sagt, ich bin Gottes geliebte Person, er freut sich an mir. Und die andere Person antwortet, ja, du bist Gottes geliebter Sohn, Gott freut sich an dir. Es ist doppelt spannend, weil typischerweise fällt den meisten, wenn ich es praktisch mache, der zweite Teil sehr viel einfacher. Von sich selbst das zu sagen, kostet deutlich mehr Überwindung, als es dem anderen zuzusprechen. Aber es ist eine wunderbare kleine Übung. Kann man schön. Ihr beiden seid verheiratet?
Ja.
Wunderbar, ihr sitzt in der ersten Reihe. Also, 53, genau. Übung für heute bevor Mittagessen. Statt Tischgebet. Ja? Ihr dürft, Uschi darf sagen, wer anfängt. Dann fängt die eine Person an, die andere antwortet. Und dann umgekehrt. Einfach, wir brauchen kreative Wege, diese Botschaft wirklich für uns zu begreifen. Ich lade an der Stelle auch ein zu Scheiternsdankgebeten. Wenn ich morgens beim Kaffee die Tasse umstoße und die Decke versaue, dann, Herr, ich danke dir, dass ich so ein Dusel bin. Nicht, weil das gut ist, sondern, es kommt auf die Fortsetzung an, weil ich daran tiefer begreifen darf, dass du mich liebst. Auch wenn ich, ja,
weil die Tischdecke
gemacht wird. So, oder das mache ich dann. Aber das Entscheidende ist, kann ich gerade das, wo ich merke, ich bin mit mir nicht zufrieden, nutzen, um Gottes Liebe tiefer zu begreifen. Jetzt baut der Bosch gerade Stellen ab. Also wenn einer von euch die Kündigung kriegt, Herr, ich danke dir, dass mir gekündigt wurde. Weil ich daran tiefer begreifen darf, dass deine Liebe mir gilt. Auch wenn mein aktueller Arbeitgeber mich nicht mehr haben will. Ihr merkt die Herausforderung. Je tiefer wir die Liebe Gottes begriffen haben, desto selbstverständlicher ist es in den Momenten da. Und wo es noch nicht selbstverständlich ist, können wir üben. Auf dem Weg. Falsche Denkmuster entlarven. Es gibt immer wieder falsche Denkmuster, die doch noch im Leistungschristsein hängen. Wenn ich nicht bete, dann hat Gott mich nicht mehr liebt. Ich bin zu schlimm. Auch so ein beliebtes Muster für alle, die sowas denken. Wenn dich der Teufel an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnerst du ihn an seine Zukunft. Jesus hat mich errettet und jetzt muss ich zeigen, dass ich es auch wert bin. Es sind alles Denkmuster im System Leistung und ich bitte, solche Denkmuster nicht leicht zu nehmen, sondern tatsächlich als Sünde zu bekennen. Herr, ich bitte dich, verzeih, dass ich dich und deine Liebe so klein gemacht habe, dass ich gemeint habe, ich könnte mir deine Liebe verdienen. Vielen Dank, Herr, dass du allein alles getan hast, was für meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft ausreicht. Ich lade ein, sowas auch laut auszusprechen. Der dritte Schritt ist dann ganz einfach, bleibe sensibel oder zurück zu eins. Weil ich glaube, wir sind so tief in diesem System Leistung drin, dass wir alle da Jüngerinnen und Jünger Lernende bleiben werden bis an unser Lebensende hier. Ist gar nicht tragisch. Aber immer wieder gucken, ist mein Leben wirklich so durchdrungen und so getragen von der Liebe Gottes? Genau, so viel zur Praxis. Und damit es praktisch wird, die Abschlussfrage an euch, einfach nur für jeder für sich. Wo gibt's eventuell aus dem Thema einen Schritt, wo du merkst, der wäre eigentlich dran? Weil so eine Predigt hören ist nett, aber das Spannende ist, was nimmst du mit, was setzt du um? Also wo gibt's einen Punkt, wo du merkst, eigentlich wäre es gut, wenn ich das oder das machen würde? Ich lade euch ein, kurz für euch zu überlegen und dann schließe ich mit einem Gebet. Himmlischer Vater, Herr Jesus, Heiliger Geist, und ich danke dir einfach, dass deine Liebe so dermaßen groß ist und so dermaßen bedingungslos ist, dass sie uns tatsächlich immer und vor allem gilt. Du siehst, wo wir stehen, du siehst, was wir mitbringen, und ich bitte dich, dass du uns weiterführst auf unserem Weg, dass diese Liebe tatsächlich, dass wir sie vom Kopf her tiefer verstehen, dass sie in unser Herz und in unseren Bauch rutscht, dass wir zu Menschen werden, die uns selbst und dann auch andere Menschen nur noch unter diesem Vorzeichen deiner bedingungslosen Liebe sehen. Amen. Das Lied dazu, allein deine Gnade genügt. Unter den Umständen das letzte Mal, dass ich in dieser Gemeinde einen Segen sprechen werde. Warum das letzte Mal? Ich werde in einem Monat wieder kommen und predigen. Aber der Normalfall ist, da gibt's jemanden, der macht die ganze Moderation, der macht alles. Ja, aber der Segen, den muss der Herr Pfarrer sprechen. Das ist Unsinn, oder? Ich hoffe, ihr merkt, was das für ein Unsinn ist. Wir sind alle beauftragt zu segnen. Deswegen, ich habe dem Ritchie schon angedroht, in einem Monat wird er segnen. Und wenn ich hier Gottesdienst halte, wird der Moderator immer segnen. Einfach, weil wir alle dazu beauftragt sind. Klammer zu, ihr dürft aufstehen und ich segne. Ja, ein eigenes schönes Gottesdienstthema. Es war schon immer so. Jetzt kommt dieser Helge Keil. Ja, ihr habt mich eingeladen. Und dieser Gott, der sich nach dir sehnt mit unaussprechlicher Liebe, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. In diesem Sinne, ein